Die Momo, die hat dann gesagt, also du musst auf jeden Fall jede Woche einen Brief schreiben. Mhm. Und sie schreiben auch zurück, haben sie auch ganz, also die Momo, mhm, ganz zuverlässig jeden Brief beantwortet, beziehungsweise jede Woche auch geschrieben. Mhm. Und die Bewerbung war aber erstmal, hat aber ewig gedauert erstmal. Ich habe dann bei der amerikanischen Botschaft dann meine Papiere eingereicht, war schon so ganz ungewohnt, so Formulare auf amerikanische Art mit so eingerahmten Kästen, wo das drin stand, dass ich die Fragen jeweils. Und dann, das, weiß gar nicht, wann das anfing, jedenfalls nach einiger Zeit, habe ich einen Bescheid gekriegt, ich sollte mich dann und dann bei der Botschaft melden. Oder beim Konsulat, ich weiß nicht mehr, es gab es ja beides in München. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und dann saß da einer von der Auswahlkommission und hat mich da ausgefragt, wieso ich das machen will und ob das sinnvoll ist und was ich mir da denke. Mhm. Warte mal, ich muss mal gerade schauen, was da für eine Nachricht gekommen ist. Nee, war nichts, irgendwas.
Nichts Wichtiges.
Plus Werbung.
Ah ja. Mhm.
Und dann ging das weiter und nach einer Weile nochmal. Ich wurde wieder eingeladen zur nächsten Befragung. Und irgendwann, war glaube ich die dritte oder vierte Stufe, da haben sie geschrieben, ja, es ist also jetzt sie gehören zur endgültigen Auswahl. Mhm. Es ist noch, also eine Serie von Interviews ist da noch abzusolvieren und sie hören dann, was draus wird. Mhm. Dann haben sie mich also nochmal eingeladen und das war dann schon sehr eindrucksvoll. Das war dann so ein langer Bürotisch mit, ich glaube, es waren 12 Prüfer insgesamt, beiden Seiten entlang und ich an der Schmalseite davor. Und haben mich dann alles Mögliche gefragt, haben erst auf Englisch angefangen. Mhm. Und ich habe ja
für dich nicht so einfach,
am russischen Gymnasium kaum Englisch gehabt. Ich konnte überhaupt kein Englisch praktisch. Und dann haben sie gesagt, naja, das sehen wir schon, Englisch können sie nicht.
Die wussten dann natürlich auch, dass so junge Leute dann auch schnell lernen würden, wenn sie
das. Ja, ja, ich nehme an, das hat, finde ich, wirklich was ausgemacht. Jedenfalls haben sie dann mich auf Deutsch befragt und dann so von allen Seiten zugleich gefragt. Und ich war da so eine Schießbudenfigur sozusagen, die da von allen Seiten beschossen wurde.
Hat sie das wohlwollend aber angefühlt oder eher so?
Hat sich eher wohlwollend angefühlt.
Ah, ja, okay.
Ja, ja. Das war nicht unangenehm, diese Befragerei. Aber jedenfalls sehr intensiv, das war es schon. Und ich nehme an, ich habe vor allem so den Eindruck gemacht, dass ich da nicht angeberisch auftrete in Amerika und dass ich irgendwie auch relativ zuverlässig dann bin und meine Angaben machen kann.
Dann deine guten Leistungen haben wahrscheinlich auch nicht geschadet.
Vielleicht, ja. Mhm. Also jedenfalls eben, dass ich in der Schule keine Probleme haben würde. Mhm. Und dann irgendwann war es eben so, dass sie mir geschrieben haben, ja, sie nehmen mich und ich müsste zu einer Vorbereitungstagung in die Akademie in Tutzing. Und da bin ich dann hin und da habe ich dann plötzlich gesehen, die Mutti, die war dann auch da.
Die Irmgard aus dem Orchester.
Kannte ich ja, genau, die kannte ich ja eben vom Orchester her und naja, gut, ich hatte sie immer so schon so ganz nett gefunden.
Und da hattet ihr im Orchester euch auch immer unterhalten und wart ihr da schon so ein bisschen befreundet oder war das mehr so aus der Ferne, dass du sie einfach toll fandst?
Ferne, ja. Nee, ich hatte auch so überhaupt kein Geschick, mit Mädchen
sprechen,
in Berührung zu kommen. Aha. Ich fand so auf die Ferne sie immer so ganz nett mit ihren Zöpfen und sah ganz, ganz gut aus, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen,
sie anzusprechen.
Als Freundin auch anzusehen oder so. Und dann haben wir uns da eben in Tutzing gesehen und dann wurde nochmal eingeladen in Tutzing, das war schon in Tutzing eben, das war nicht nochmal in Tutzing und dann wurden wir alle benachrichtigt, wo wir hinkommen würden und wir waren dann alle eingeladen auf das Schiff Seven Seas in Bremerhaven. Da sollten wir dann erscheinen, mit so ziemlich genau geschrieben, was man so braucht. Und mit den Eltern haben sie auch korrespondiert über die Finanzen. Also ich sollte einen gewissen monatlichen Betrag dann zahlen dafür, aber wenig.
Also es war schon sehr getragen von deinen amerikanischen Gastgebern dann oder von der Institution?
Da war das noch nicht. Nee, das organisiert war das von den Fulbright-Stipendien. Okay. Die haben die Fahrt auch gezahlt und so. Und haben das wohl auch überhaupt organisiert, das ist das Auswahlverfahren auch. Und dann wurde uns eben gesagt, wo wir hinkommen würden. Und dann haben sich, ich meine, dann haben sich dann diese zukünftigen amerikanischen Eltern auch gemeldet und haben mir einen Willkommensbrief geschrieben und so. Also es war sehr nett. Und dann fuhren wir eben mit der Seven Seas über den Ozean.
Und war da die Mutti in demselben Schiff wie du? War die auch auf der Seven Seas?
Nee, die war, glaube ich, nicht aus der Seven Seas. Und das war irgendwie ein anderer Zweig da mit dem AFN. Die hatten eine eigene Austauschorganisation, war nicht so unmittelbar verbunden mit dem Fulbright-Programm.
Okay.
Aber es waren auch lauter junge Leute und es war interessant, es war nett.
Da sind wir 3 Wochen unterwegs gewesen oder so, oder?
14 Tage waren wir unterwegs.
Ah, 14 Tage, okay.
Und zwar zunächst von Bremerhaven, dann noch nach Southampton und Le Havre. Also erst noch 2-mal angelegt in Europa und dann quer über den Ozean und dann in Quebec und Montreal kamen wir.
Also
in St. Lawrence rauf. Und dann konnten wir also in Montreal aussteigen und uns in den damals noch existierenden Expresszug setzen nach New York.
Okay. Und da wart ihr noch alle zusammen als eine Gruppe sozusagen?
Da waren dann erstmal noch alle zusammen, ja. Aber in New York ging das dann auseinander. Es ging ja über ganzen Vereinigten Staaten. Aber die meisten waren wohl in den Oststaaten. Dann in der Atlantikgegend. Und mir wurde dann nur gesagt, ich gehöre zu einer Gruppe, die vom Kiwanis in Georgia eingeladen ist.
Was war das, sowas wie Rotary oder so? Kirolles?
Sowas Ähnliches, Kiwanis ist, glaube ich, ein indianisches Wort. Und das haben die sich als Name für ihren Civic Club ausgedacht.
Okay. Also.
Und da war mir das überhaupt erst klar, dass das so ein Club ist, der mich für mich dann zuständig sein würde das Jahr. Und dann sind wir von New York da nach Atlanta gefahren.
Wer ist dann wir?
Waren die, noch, diese Gruppe, die nach
Georgia kamen. Okay, also waren einige, Georgia die kamen. Nach Georgia kamen. Waren
einige nach Georgia, ja. Und dann sind wir nach Atlanta gefahren. Ich weiß gar nicht, ob uns dann da die Woods schon, die Woods hießen die, die Familie, ob die uns da schon abgeholt haben oder eher ein Abgesandter vom Kiwanis, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls fuhren wir ziemlich direkt nach Newnan, Georgia. Das ist heute so ein etwas schickimicki Vorort von Atlanta. Damals war das noch so richtig Land, also wirklich weit ab von allem. Aber Atlanta ist inzwischen wahnsinnig
riesig.
Und das gehört wohl auch zum Umfeld des Flughafens von Atlanta. Das ist einer der größten in der Welt. Der
das Flughafen ist die große Hub da, wo alle Flüge umgeleitet werden.
Und da kam ich dann hin.
Du warst ja damals erst 16, also 12. Klasse klingt natürlich älter, aber dadurch, dass du eine Klasse übersprungen hattest, warst du halt wirklich erst 16, als du da ankamst.
Ja, war ich 16 und mit 17 bin ich dann zurück, auch im August wieder aufgebrochen. Und naja, das war natürlich sehr abenteuerlich. Also damals war Amerika noch wirklich von hier sehr weit weg. Und ich habe auch manches bestaunt und gedacht, wie kann man so anders leben, als wir das gewöhnt sind.
Ein Kulturschock.
Und diese Woods, die waren aber sehr nett. Also die Eltern, die hatten so einen Frozen Foods Shop.
Klingt grauenvoll. Das war vor allem gefrorenes Fleisch, oder mit dem die gehandelt haben.
Ja, gehandelt haben sie eigentlich nicht damit,
oder
sondern
aufbewahren.
Sie hatten, damals gab es noch keine Gefriertruhen, die individuell aus hatten. Sie haben da so Schließfächer vermietet in großen Räumen, die insgesamt auf Tiefkühltemperaturen gekühlt
haben. Aber schon mit Elektro.
Elektrisch gekühlt.
Mhm. Ja, okay.
Ja, ja. Und wir haben dann, die Kunden haben dann irgendwas angeliefert, also eine Schweinehälfte oder ein Kalbsviertel oder ein Ochsenviertel oder so. Und wir waren dafür zuständig, das zu zerlegen und in einzelne Portionen zu verpacken.
Musst du richtig mal lochen damit dann 16 Jahren.
Ja, das war schon. Und das war natürlich ein Geschäft, Woods Frozen Foods.
Mhm.
Und waren auch viele Schwarze, die damit gearbeitet haben. Mhm. Das war damals ja noch sehr die Tradition, dass eigentlich solche weniger angenehmen Jobs nur von Schwarzen gemacht wurden.
Mhm.
Aber dort, da die Woods selbst die Eigentümer waren, mussten die Kinder natürlich auch ran.
Mhm.
Die Tochter, die hat dann mehr so Büroarbeiten gemacht.
Mhm.
Grace und der Sohn Johnny genannt, also John war der Vater, der Sohn Johnny, der hat dann auch mitgepackt. Also
der war aber schon ein bisschen älter als du.
Nee, jünger.
Ach so, ah ja.
Grace war älter und Johnny war jünger, also wenig, ich war gerade zufällig da dazwischen.
Mhm.
Grace war schon Senior und ich war der Junior, High School Junior.
Mhm.
Ich habe dann hinterher das bedauert, dass ich nicht das hingekriegt habe, dass ich auch Senior wurde.
Aha.
Denn das war durch den großen
The Graduation.
Und sowas, die Graduation war dann was besonders Tolles.
Ja.
Aber davon hatte ich
auch keine Ahnung. Aber dann würde sie noch ein Jahr überspringen müssen dann.
Ja, nee, die haben das einfach so nach Schnauze gemacht.
Ah, ja.
Haben gesagt, der ist Jahrgang so und so, der ist Junior und fertig.
Ach, das hat dann eher sogar deinem echten Alter entsprochen da und nicht dem, was du vorher in der Schule schon hattest.
Ich nehme an, ja.
Das heißt, dann wahrscheinlich auch leicht gefallen dann die Schule dort.
Das ist mir wahnsinnig leicht gefallen.
Okay,
das war halt so eine Landschule.
Ja.
Nach unseren Begriffen war es eher Mittelschule gewesen.
Also das nicht das Gymnasium. Niveau vom humanistischen Gymnasium Pasingen dann.
Ja.
Mhm.
Und ich habe mich auch ganz leicht getan, also das war wirklich kein Problem.
Mhm. Und hat dir das zugesetzt, da die ganze Zeit bei der Kälte stundenlang irgendwelche Fleischsachen zusammenzulegen? Oder wie lang war das überhaupt?
In der Kälte waren wir nicht sehr viel.
Ach so, okay.
Wir haben dann eben in einer normalen Arbeitsumgebung gearbeitet.
Ah ja.
Haben dann zum Beispiel erst von den großen, sagen wir mal, Ochsenviertel oder so, haben wir erst die äußerste Schicht mit so langen Metzgermessern abschneiden müssen.
Mhm.
Und das war ja verdreckt, das sollte weg. Und dann gab es so schwarze Arbeiter, die dann das Ganze zerlegt haben. Die Amerikaner haben ja eine ganz andere Art, Fleisch zu zerlegen als die Deutschen.
Mhm.
Also bei uns gibt es bestimmte Stücke, die dann rausgeschnitten werden müssen. Die haben dann einfach den ganzen Ochsen so von Kopf bis Schwanz so in lauter Scheiben zerlegt.
Ah, ja.
Da kommen dann verschiedene Steaks raus, das war also die Hauptsache dabei.
Mhm.
Und die wurden auch genau genannt nach der Stelle, wo sie weggenommen waren. Gab es da Sirloin-Steaks oder sowas. Und die anderen, die inneren Organe, die wurden da schon rausgenommen und anders verarbeitet, mit denen hatte ich immer nichts zu tun.
Okay. Und wie viele Stunden in der Woche hast du da gearbeitet?
Und das war dann jeden Tag nach der Highschool. Also
für mehrere Stunden dann?
Mehrere Stunden, ja, wir sind dann, ich weiß nicht, um 9, glaube ich, fing die Highschool an, weiß nicht mehr genau. Dann gab es dort noch eine Mittagspause und dann war die Schule zu Ende, weiß nicht, vielleicht um 3 oder so.
Mhm.
Und dann, ich nehme fast an, dass uns die Mutter Woods dann dahin gefahren hat, abgeholt an der Schule und dahin gefahren. Und dann haben wir eben tüchtig da gearbeitet. Also das war.
Warst du mit dem Johnny dann auch befreundet? War der so dein Bruder da? Oder wie war der das?
Der war ein ganzes Stück jünger.
Ah ja.
Und ich hatte eigentlich nicht viel mit ihm anfangen können.
Ah, ja.
War irgendwie eine andere Altersklasse.
Mhm.
Und sowieso natürlich ich so als Fremder, das war immer ein bisschen schwierig. Das habe ich schon gemerkt.
Also wer waren dann deine Bezugspersonen oder deine Freunde? Hattest du dann mit den Eltern dann engen Draht oder?
Nee, auch nicht.
Auch
also
nicht.
Das war eben, ich war da eben auch so distanziert. Ich war der Besucher von Europa und so habe ich mich auch empfunden.
Mhm.
Fand das alles sehr interessant.
Es gab auch kein Programm für die für die ausländischen Studenten oder so, dass man da mal gemeinsam ein Museum besucht hätte oder so.
Es gab dann irgendwann, gegen Ende dieses Jahres, gab es den Georgia Boys State. Und da konnte man sich bewerben, habe ich mich auch beworben. Und das war dann so ein gespieltes Government, eben mit allem, mit Parlament und, und Debatten und Anträgen und so. Das fand ich sehr interessant, aber war mir natürlich vollkommen fremd. Bis dahin hat man sowas in Deutschland nicht gekannt, eigentlich. Ja. Jedenfalls als Schüler.
Aber du hast doch vorhin erzählt, dass der Eckhart auch unter den Sachen, die dann immer so unterhaltsam für dich waren, dass da auch politische Diskussionen für dich spannend waren.
Ja, ja, ja.
Und das heißt, du warst da schon immer so, hast du sehr genau zugehört und hast dich selber auch, waren dann die Sachen, die du gelesen hast,
Entschuldigung.
War da dann auch schon philosophische oder politische Schriften dabei oder waren das eher Abenteuerbücher?
Also in der Zeit sicher eher Abenteuerbücher. Aha. Das heißt, die Eltern haben mir dann eine Gesamtausgabe von Heinrich von Kleist geschenkt, zu Weihnachten.
Und die hast du brav gelesen dann?
Das habe ich brav gelesen, fand ich auch sehr interessant.
Ah, ja.
Der hat ja so eine Art, so atemlose, einen atemlosen Stil und hat dann immer so ungeheure Geschichten erzählt. Mhm. Dann da. Das fand ich schon interessant, habe ich mit großer Begeisterung gelesen.
Und woher kam dann deine politische Bildung? Also ich erinnere mich auch, ich glaube, du hast, es gibt in Percher noch einen Brief, den du zu bedeutsamerweise zu Valentine's dann an die Mutti geschrieben hast. Und da schreibst du ziemlich reflektiert ich glaube, da war aber irgendwie bei euch sogar dann an der Schule eine Diskussion über Segregation oder so.
Ja, ja, das war damals ja noch ganz neu, dass die nicht mehr.
Da schreibst du schon, dass das sich alles nochmal total ändern wird und so. Da bist du, das wirkte so, wie wenn du da total im Thema bist und so.
Ja. Naja, das war natürlich auch eine Diskussion an der Highschool, denn die Eltern, die das so gewohnt waren, dass es die Segregation gab, die haben das sich also mit Händen und Füßen gewehrt gegen die Aufhebung.
Auch tatsächlich deine Eltern, Woods?
Weiß ich nicht mal, aber sie waren sicher auch dagegen. Die Südstaatler waren da alle sehr konservativ.
Ah, ja.
Und die hatten dann natürlich wegen der Schule, dass die Schule da integriert werden sollte, das war ihnen natürlich in gewisser Weise eine Bedrohung, weil die Schule ja gleichzeitig so eine Vermittlungseinrichtung für künftige Ehen war.
Nicht? Und um Gottes Willen, wenn dann ihre Tochter sich in einen Schwarzen verlieben würde.
Zum Beispiel sowas. Das war also der Albtraum von all diesen Südstaatlern.
Ja.
Und deswegen war sie also strikt dagegen, gegen das Ende der Segregation. Obwohl sie ja nicht viel Effekt hatte zunächst, war es offiziell, formell, war sie aufgehoben. Aber hat sich kein Mensch danach gerichtet.
Ah, ja. Was bedeutete das damals, Segregation, damals, wo du in Georgia warst?
Ja, es war schon sehr merkwürdig für mich, also sehr fremd, dass man da. Ich erinnere mich, ich hatte dann in Atlanta, das war so 40 Meilen von New York weg, von Newnan weg, hatte ich Cello-Unterricht. Ich habe das Cello mitgenommen, nach dem Schiff war ja Platz, konnte man auch ein Cello mitnehmen.
Verrückt.
Und hab dann dort gesucht nach dem Cellounterricht.
Das hast alles du organisiert dann?
Ja, ja, das wusste ich ja wohl. Und da gab es dann nur in Atlanta was. In Newnan war natürlich kein Denken dran. Da gab es niemanden, der Streiche
der auch nur gespielt hätte, geschweige denn gelehrt.
Ja. Und da gab es aber einen Cellolehrer. Über irgendwelche Ecken habe ich den dann empfohlen gekriegt. Mr. Cratina. Und das war so ein Sachse, der mindestens 20 Jahre vorher da nach Amerika.
Ach, ein Deutscher.
Eingewandert, ein Deutscher, nach Amerika angewandert war. Aber sprach ein schauerliches Englisch mit sächsischem Akzent.
Aber du hast da mit ihm Deutsch gesprochen wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, ja. Aber Englisch haben wir natürlich ab und zu auch was sagen müssen. Und bei dem hatte ich dann Unterricht. Ich glaube, der Unterricht war auch nicht besonders gut, aber immerhin, es war die einzige
Möglichkeit. Wie konntest du dir das leisten?
Das haben die Eltern bezahlt.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, wie das genau ging.
Okay.
Sie mussten ja alles Mögliche bezahlen, auch für mich. Also in dem Rahmen haben sie das Geld auch überwiesen. Und Da bin ich dann eben einmal in der Woche nach Atlanta mit dem Bus gefahren, mit dem Greyhound, mit dem Cello. Nur geschaut, dass ich das um Gottes Willen nicht irgendwie anstoße oder dass es gequetscht wird oder so. Irgendwann ist es aber trotzdem passiert.
Hey, in Amerika.
Ich glaube, es war in Amerika, ja. Und zwar hatte ich das vor mir. Ich hatte keine richtige Cello-Kiste, nur so ein Segeltuch, Segeltuchhülle. Und dann hat er plötzlich sehr scharf gebremst, der Bus, und hat mich mitsamt dem Cello in so einen Fußhebel zum Entsperren der Rücklehne davor reingeschoben. Da war dann genau in der Größe von diesem Fußhebel war dann ein Loch in der Zarge.
Aber in der Zarge, sodass ja, der Klang nicht so stark beeinflusst.
War nicht so schlimm, nee. Dann habe ich das in Atlanta zur Reparatur gegeben. Und das ist der Geigenborger, der sogenannte, der hat das also eher miserabel gemacht.
Mit Batex gepflegt.
Ja, ja, es war also nichts Gescheites. Aber immerhin, ich konnte dann trotzdem weiter spielen. Und dann haben sie mich aber doch in die Band aufgenommen, die Marching Band, aber nicht mit Cello natürlich, sondern mit den Chinellen, also mit den Becken. Das war auch ganz nett dann. Marching Band war natürlich schon was Besonderes. In Uniform, in der Schuluniform lief man da in irgendeinem Demonstrationszug mit und so. Also ganz nett.
Aber du wolltest dann, glaube ich, erzählen mit dem Greyhound, dass da die Segregation
war. Das war damals eben noch voll in Kraft. Und ich bin dann in den Greyhound eingestiegen und habe mein Cello da neben mich gestellt und mich da hingesetzt vorn. Und dann plötzlich stand der Fahrer auf von dem Greyhound, ist nach hinten so ungefähr, saß in der Mitte ungefähr ein Schwarzer, ist auf den zugeschossen und hat den, ich habe gar nicht verstanden, was er gesagt hat, hat ihn furchtbar beschimpft und der hat dann den Kopf eingezogen und ist nach hinten verschwunden. Und es war klar,
weil er nicht mal in der Mitte sitzen
durfte. Er durfte nicht in der Mitte sitzen, sondern nur von hinten her. Also.
Und hat es dann auch akzeptiert?
Das war damals, ja, das war klar.
Gab es keine Diskussion.
Er wäre wahrscheinlich gelyncht worden, wenn er sich einfach geweigert hätte. War ja im Süden da schon sehr stark noch die
Jim Crow-Zeit war das dann, oder? Bitte? War das die Jim Crow-Zeit, wo dann, oder so, heutzutage nennt man das so, wo ja, ich glaube, einerseits eben sehr, sehr so Rassismus Standard war und dann auch sich, also Jim Crow kommt, glaube ich, davon, dass man sich als Jim Crow, das war so eine Figur, dass man so Blackface gemacht hat, also sich schwarz angemalt hat und dann so getanzt hat und sich dann sozusagen auch über Schwarz lustig gemacht hat. Und, so. Und es steht aber allgemein für diese Zeit, wo eben völlig ungehinderter Rassismus da gewaltet hat.
Ja, das war damals einfach noch selbstverständlich. Ich habe dann ab und zu so Diskussionen angestoßen darüber, ob das nicht ein bisschen besser wäre, man würde wirklich die Segregation beenden. War allgemeines Entsetzen. Immer natürlich auch mit so einem Argument, stell dir vor, in der Schule sitzt da neben meiner Tochter ein Schwarzer und sie verlieben sich, schreckliche
Gesichter. Das haben die so ganz offen dann auch gesagt, wie schlimm das wäre.
Ja. Wow. Nee, das wäre ja auch sicher nicht sehr angenehm gewesen, muss man sagen. Denn es war ja nicht nur dass die Hautfarbe, die war ja an sich, heutzutage ist sie auch ziemlich wurscht, die Hautfarbe. Aber es war eben kulturell ein ungeheurer Abstand. Nee. Die Schwarzen, auch damals noch, in den 60er Jahren, 50er Jahren waren es ja noch, die waren halt auf einer ganz anderen Kulturstufe als die Weißen. Nicht? Die hatten gar keine Gelegenheit, sich irgendeine Bildung zu kriegen oder so. Lebten etwas wild so in ihren schwarzen Dörfern.
Also es gab, das waren dann per Dorf sozusagen von dem Wohnen her segregiert.
Im Prinzip schon, aber
da in Nornen
oder wie in den kleinen Städten waren natürlich auch waren die niedrigen Jobs auch von Schwarzen. Und die haben dann da auch irgendwo gewohnt. Also früher die Sklaven wohnten, war das halt dann die schwarzen Angestellten. Es war sogar ursprünglich, habe ich nur nachträglich gelesen, die Sklavenbefreiung für die Schwarzen eigentlich ein großer Nachteil. Denn vorher war klar, dann gehörten sie jemandem und der musste dafür sorgen, dass die versorgt werden. Hinterher waren sie frei, waren also unabhängige Lohnarbeiter. Und wenn niemand sie eingestellt hat, dann hatten sie halt nichts.
Ja.
Also das war schon, der Übergang war vor allem ein großes Problem.
Das heißt, für dich war dann also auch völlig ausgeschlossen, dass du jemanden näher kennenlernen würdest mit schwarzer Hautfarbe, als du dann in Amerika warst? Gab gar keine Berührung, außer mal
also
im Bus.
Im Haushalt immer, da war...
Ja, und deine Mitarbeiter beim Fleisch zu hacken.
Das auch, ja. Aber
mit denen hast du auch kaum Kontakt gehabt.
Nicht so persönlich in Kontakt gekommen. Mhm. Aber im Haus natürlich, da gab es eine schwarze Muttel, die für uns gesorgt hat und uns versucht hat zu verwöhnen.
Mhm.
Das schon. Aber das war ganz klar, die waren also aus einer anderen Welt. Nee.
Mhm.
Und es war damals wohl auch schon so, oder noch so, dass in den schwarzen Gesellschaften irgendwie ganz andere Gesetze gehalten, also so ungeschriebene Gesetze wie bei uns. Also wenn ein Schwarzer, wenn einem Schwarzen seine Frau nicht mehr gefiel, dann hat er sich halt eine andere gesucht und mit der zusammengelebt. Und da gab es keine gesetzlichen Hindernisse oder so. War zwar verheiratet und die hätte ihn verklagen können nach amerikanischem Gesetz, aber daran hat kein Mensch gedacht und es war auch... Wäre auch unmöglich gewesen, sozusagen.
Das ist interessant, weil gerade vor kurzem hat mir die Mutti so erzählt von ihrer Zeit, wo sie in Amerika war.
Ja.
Und völlig anders. Sie war ja da total verzaubert von diesem Kulturfeuerwerk, was sich dann für sie Sie war da so in so einem reichen Umfeld irgendwie, reichen bildungsbürgerlichen Umfeld, wo sie dann ständig ins Theater mitgenommen wurde und in die Oper und
toll, ja.
Also ganz schon sehr anderes. Natürlich auch eine ganz andere Ecke da in Minnesota war sie, glaube ich.
Ja.
In Minneapolis oder so. Und dann natürlich alles viel kälter als in Georgia.
Ja.
Aber auch offenbar ein sehr anderes Umfeld dann.
Nee, das war wirklich ganz anders. Und da war eben für die Weißen auch da waren die Lebensmöglichkeiten als andere. Also an Theater war nicht zu denken. Es gab zwar
da, wo du warst.
In Atlanta gab es zwar irgendwie eine Oper, aber hat kein
Mensch gar nicht gewusst, Teil der Lebenswirklichkeit.
Niemand da zur Kenntnis genommen.
Und war dein Ziehvater sozusagen, war der dann auch aktiv in dieser Curioles oder wie das heißt, in diesem Club?
Curioles?
Wahrscheinlich hast du nicht viel mitgekriegt dann davon, aber das heißt, du warst eigentlich ein ganz normales Familienmitglied dann, was so halt einfach nur ein bisschen distanziert war für ein
Und
Jahr.
Was den Kibronis betrifft, da war ich eben, da waren dann eben so Officers von Kibronis, von diesem Club, die haben sich dann manchmal an mich gewandt oder haben mich zu sich zitiert oder so, wenn irgendwas zu besprechen war. Aber das ging nicht über den Familienvater.
Okay, also das heißt, wenn jetzt irgendwas schiefgelaufen wäre zum Beispiel, dann hättest du da auch Alarm schlagen können oder so?
Wahrscheinlich schon. Also ich habe dann nicht offiziell Alarm geschlagen, aber ich habe dann, es war so vielleicht Ende November, habe ich dann so ein bisschen verbreitet, dass ich mich frage, wieso ich überhaupt in Amerika bin, wenn ich da immer nur in der Frozen Foods
Locker. Nein, du warst dann schon auch enttäuscht, so ein bisschen davon.
Ja,
dann.
Was sollte ich nach Amerika fahren?
Ja.
Nur um dort jeden Nachmittag da in der Fleischfabrik
mal
zu arbeiten.
Ohne Geld, ja.
Und habe das dann so ein bisschen unter die Leute gebracht. Also die Kibones, die hab ich dann schon irgendwie erwischt. Und da wurde aber auch nichts diskutiert und gar nichts, sondern eines Tages kam dann Mr. McKinley mit seinem Auto und hat mich rufen lassen und hat gesagt, ja, pack deine Sachen zusammen, wir fahren zu uns, zu McKinley's.
Ah, okay, also nach 5 Monaten oder so.
Ja, oder 4 Monaten.
Okay, ja.
Und da war ich
dann
auch ganz
froh. McKinley hießen ja deine Eltern auch noch. Die dann uns auch mal besucht hatten, also
genau,
wo dann viel länger die Beziehung auch entstanden ist. Ah.
Ja.
Ach, das ist ja toll. Also da kamst du dann aus dieser Fleischerei dann raus.
Ja, ja. Es war zwar auch nicht kulturell irgendwie anregender, aber die Kinder waren sehr nett und die hatten zwei Söhne. Der Ältere ungefähr in meinem Alter und der Jüngere, vielleicht ein Jahr jünger oder zwei, weiß ich nicht mehr so genau. Und das war sehr nett, die.
Mit denen hattest du dann eher einen freundschaftlichen
Part auch.
Ja. Ja, super.
Mrs. McKinley, die hat dann sehr nett auch für alle ihre Söhne da gesorgt.
Inklusive dir.
Sehr gut gekocht. Mhm. Thiel hat gut gekocht und selber gern gut gegessen. Das war dann ja mehr so, wie wir es gewohnt waren, eine Familie.
Da musstest du auch gar nicht arbeiten dann dort?
Nee. Ah. Nee. Die McKinley-Söhne, die mussten ab und zu mitarbeiten. Der McKinley hatte die Vertretung von International Harvester von Union. Das heißt, das war so eine Landwirtschaftsmaschinenfirma. Mhm. Und die mussten dann dafür die ganzen Landmaschinen, die dort in Betrieb waren, Ersatzteile halten und sowas. Mhm. Und darin einmal im Jahr, weiß nicht mehr wann das war, irgendwann im Frühjahr, Inventur machen. Und das war natürlich eine Mordsarbeit. Mhm. Und da mussten auch alle drei Söhne von McKinley mitmachen.
Mhm. Und hat das Spaß gemacht oder war das mühsam?
Ich weiß es nicht mehr.
Okay. Das ist nicht so schlimm gewesen sein.
Auch alles erledigt, wie es mir mal sonst die Sachen erledigt hat.
Und dann gibt es so eine Schallplatte, wo deine Stimme zu hören ist. Auf Deutsch, glaube ich sogar.
Ja.
Wo irgendeine Party ist oder irgendein, was wird gefeiert oder zelebriert und du sprichst dann, und da war irgendwie ein Freund von dir, hatte irgendeinen Vater in der Recording Industry oder sowas. Kannst du dich daran erinnern?
Ich erinnere mich, dass es so eine Schallplatte mal gab.
Ja, die war in Percher, da habe ich die vor 20 Jahren oder so nochmal irgendwann gesehen und mit Freunden gehört. Und da sprichst du dann so, ja, die Stimmung steigt mit jeder Minute.
So
Sportreporter, ganz lustig. Aha. War das dann so ein bisschen so diese Atlanta-Oberschicht, die sich dann gegönnt haben, Austauschschüler zu haben, oder?
Das glaube ich nicht mal. Also Kiwanis, das waren mehr so die kleinen Handwerker und Geschäftsbesitzer und so.
Mhm, okay.
Also zum Beispiel die Woods mit der Gefrierfleischfirma, dann McKinley.
Ja, so Landmaschinen.
Landmaschinen. Dann kam ich, also erst sollte ich noch zum Dr. Jenkins, glaube ich, ist der. Mhm. Aber das war dann auch nichts, der wollte vielleicht nicht mehr. Es sollte das zweite halbe Jahr werden, aber das war dann eben schon sehr viel früher. Dann nach McKinley, das müsste ich da nachschauen in dem Heft. Mhm.
Also du warst...
Was dann war, ich war dann insgesamt in 5 Familien.
Ach so,
Wir haben dann niemanden gefunden, der mich länger aufgenommen hätte.
Und warum bliebst du nicht bei McKinley? Konnten sie es sich nicht mehr leisten, oder?
Die wollten es vielleicht nicht mehr, ich weiß es auch nicht mehr.
Aber mit denen warst du ja dann, also das sind die einzigen, die dir dann erhalten geblieben sind, sozusagen.
Ja, die sich später nochmal gerührt haben, das ist wahr.
Ja. Jetzt schauen wir mal hier.
Ach, und da das mit dem freistehenden Kamin da, das war so eine ganz typische Aufnahme. Überall auf dem Land.
Alles außer den gemordeten Kaminen ist abgebrannt.
Diese Kamine, alles andere war abgebrannt, ja. Ach, da ist Mr. Woods zu sehen.
Ah ja, die Seite des Key Club, der Jugendgruppe von Kiwanis. Ah,
ja. Ja,
ja. McKinleys. Howard und Bill, das sind auch noch die McKinleys, nehme ich an. Ah ja, der zweite bei Dr. Jenkins, beides Kiwanis-Mitglieder. Dann von
Das war dann nichts mit bei Dr. Jenkins, das wurde ja nichts.
Ach, und dann kamst du ins Haus des vom Winde verweht Posthalters Sewell.
Ja, genau.
Aha.
So, das war so ein besonders schönes Haus. Newnan war sehr stolz, dass er so viele so Kolonialpaläste hatte. Also da war das eins davon. Und ein weiteres war das Pfarrhaus von der
First Methodist Church steht hier.
Oder Methodist, ja. First Methodist.
Ja. Und war das dann für dich eher anstrengend, dass du ständig dann wechseln musstest? Oder war das eigentlich ganz gut? Dadurch hast du einfach noch mehr mitgekriegt.
Ich fand das ganz schön, dann nochmal was anderes kennenzulernen. Also bei Woods habe ich das aktiv betrieben, dass ich wieder eine neue Familie kriegen konnte. Ja. Und beim anderen habe ich halt mitgemacht, fand ich ganz interessant.
Ah ja, und die letzten waren dann die Caldwells.
Caldwell, ja, ja, ja. Aha. Der war irgendwie so ein kleiner Angestellter bei der Firma. Mhm. Und hatte einen etwas behinderten Sohn. Mhm. Und
also geistig behindert.
Gut. Ja. Mhm. Also, die hatten es nicht so leicht, aber es war sehr nett. Sie waren sehr nette Leute.
Und die McKinleys hatten sich dann selber bei dir wieder gemeldet nach einer Zeit.
Ja, ja. Die hatten dann eben, er hat dann die Repräsentation von International Harvester aufgegeben. Mhm. War dann auch eben Rentner und sind dann später noch nach Europa gereist und haben uns dann bei der Gelegenheit
besucht. Ich erinnere mich, dass Sie noch Kontakte haben.
Ah, ja. Ja, ja.
Nett. Ja. Sollen wir hier mal?
Okay.
Mal vorläufig Schluss machen?
Okay. Die Momo, die hat dann gesagt, also du musst...
Da läuft. Wir sind also jetzt... so in der Zeit, dass du von Amerika zurück bist und hast auch dein Abi schon gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Ja.
Das heißt, ja, wie ging es dann weiter? Ich glaube, das war auch so langsam die Zeit, wo es mit Mutti konkret wurde.
Ja, vielleicht ja.
Du, so zueinander gekommen seid ihr ja, vielleicht kann man da ansetzen. Als ihr beide in Amerika wart, kanntet ihr euch noch nur so ein bisschen vom Sehen, oder?
Ja, wir kannten uns vorher so vom Sehen. Wir waren beide im Orchesterverein in Starnberg. Und Mai, sie sah so ganz nett aus, hatte so dicke Zöpfe und so. Fand ich immer so ganz lustig. Und dann hatte ich mich für Amerika beworben. Und da gab es eine Vorbereitungstagung in Tutzing. Wir waren also furchtbar viele Bewerber. Ich erinnere mich, 1200 Bewerber und 40 sind genommen worden. Also das war schon ein ganz heftiges Verhältnis. Mhm. Und ich war dann eben bei den, die genommen wurden. Und die wurden dann nach Tutzing eingeladen zu so einem Vorbereitungs-, ich weiß nicht mehr, ob es ein Wochenende war oder so. Also war etwas länger als ein Tag. Und da, schau her, da kam dann die Irmgard Gall auch.
Die hat sich auch gefreut.
Die war auch gekommen und ja, ich fand das ganz interessant, ganz nett. Mhm. Und dann war aber dann nichts weiter. Und ich habe mir aber irgendwie gemerkt und habe gedacht, schaut gut aus und ist ganz nett. Mhm. So, dann muss man die Beziehung mal lieber halten. Mhm. Und dann habe ich weiß gar nicht mehr, ich habe wahrscheinlich über die Barbara oder jemanden habe ich geschaut, dass ich ihre amerikanische Adresse kriege und hab ihr dann mal geschrieben vom Georgia, wo ich war. Sie war in St. Paul, Minnesota und habe ich mal geschrieben und sie hat auch mal geantwortet. Es war nicht viel, also ab und zu.
Aber auf jeden Fall wohlwollende Korrespondenz.
Ja, 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 ja. Gelegentlich
Briefe. Ich habe auch mal beim Stöbern dort eine Valentine's-Karte gefunden von dir.
Aha, so.
Offenbar von Georgia aus geschrieben. Das war ja schon.
Das wird das gewesen sein. Ja. Ja, 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 ja. Also viel aber nicht geschrieben, aber sowas eben zum Beispiel. Und dann bin ich eben, als das Jahr um war, zurückgefahren, damals eben auch noch mit dem Schiff, weil Fliegen viel zu teuer war. Und das war dann mit der, ich weiß nicht mehr, Bremen oder so einem größeren deutschen Schiff, das direkt von New York nach Hamburg fuhr. Bei der Hinreise waren wir erst noch über Le Havre und Southampton oder so von Bremerhaven ausgefahren. Jetzt fuhren wir also direkt nach Hamburg. Und da hat mich dann die Familie schon erwartet am Quai. Das war auch ganz nett. War Sabine noch relativ klein. Und ich weiß nicht, du warst, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Nein, doch, du musst schon auf der Welt gewesen sein. Aber jedenfalls, das war ja 56, August 56 kamen wir da zurück. Und dann bin ich wieder in die Schule gegangen, wie sich das gehört.
Wie viel hattest du dann noch zu machen? Noch, nur noch das Abschlussjahr?
Oder? Nur noch ein Jahr. Okay, ja, ja. Das war eben in der Zeit, wo ich in der achten, damals ganz sogenannten achten Klasse gewesen wäre, also unter Prima, die vorletzte. Mhm. Und ich hatte ja, man, da gab es also bei uns im Gymnasium, da gab es Griechisch und Latein und solche Geschichten, aber Englisch haben wir fast nicht gelernt. Mhm. Und meine Griechisch- und Lateinkenntnisse waren auch nicht so toll. Mhm. Da hätte man ja lernen müssen und da war ich immer viel zu faul dazu. Mhm. Oh ja. Und dann habe ich also immerhin trotzdem Jahr, wo ich vieles versäumt habe, dann das Abitur ganz gut geschafft. Mhm. Jedenfalls hat mir dann der Direktor, wie die Abiturzeugnisse vergeben wurden, der hat so ein genuscheltes Fränkisch immer geredet. Mhm. Da hat er mir so hingenuscht. Also herzlichen Glückwunsch, das beste Zeugnis der Klasse. Mhm. War es aber gar nicht, denn ich war, weil ich im Sport sehr schlecht war, war ich also im Durchschnitt auch nicht besonders gut.
Und er hat den Sport einfach rausgerechnet.
Aber er hat das vielleicht rausgerechnet eben. Und in der Parallelklasse gab es auch noch einige, die auch ohne Sport besser waren als ich. Okay. Mhm. Aber ich war also in der B, in der 9B und in der 9A, die waren überhaupt immer besser. Mhm. Aber es fällt mir der Name nicht mehr ein, aber ich glaube, in meinen Aufzeichnungen habe ich es drin, von der Parallelklasse, der ist dann ein Aristoteles-Experte geworden. Mhm. Name fällt mir nicht ein, aber jedenfalls, das war mir interessant, dass das auch von unserem Gymnasium kam. Mhm. Und der Rektor, das war ganz witzig, der hat Vorlesungen gehalten parallel zur Schule an der Uni über griechische Poesie. Der war also ein Fan für griechische Poesie und war da immerhin Privatdozent, ich weiß nicht genau, oder Lehrbeauftragter, ich habe das nicht so genau, wusste auch gar nicht, wie die Uni so geht. Mhm. Jedenfalls war das dann im Abitur jedenfalls ein großer Erfolg eigentlich, vor allem dadurch, dass ich eben ein Jahr sozusagen ganz ausgefallen, das ganz ausgefallen war. Und dann wusste ich auch nicht recht, was ich machen soll, aber es war ja immer gut in Mathematik und Physik. Also Mathematik nicht so gut wie du, aber immerhin so einigermaßen. Mhm. Ist mir leicht gefallen. Und dann habe ich halt angefangen, Physik zu studieren.
Mhm. Was war da so die Motivation? Warum Physik? Einfach weil du wusstest, es liegt dir. Und das, war das damals, hatte man auch das Gefühl, dass damit kriegt man dann auf jeden Fall einen Job? Oder was war so die Überlegung?
An einen Job habe ich damals überhaupt nicht gedacht. Mhm. Ich habe gedacht, es interessiert mich halt und mit der Physik, da wird so viel geredet, was das alles Tolles ist und so. Da war ja die Quantenmechanik noch etwas neuer als heute. Mhm. Und ich hatte auch so ein paar populärwissenschaftliche Sachen gelesen über Quantenmechanik und über, ich weiß nicht, auch Astronomie oder so. Also es hat mich schon interessiert vor allem. Das war und eigentlich so der Hauptgrund.
Atomphysik, das war ja da relativ neu damals. War das dann auch ein wichtiges Thema? Oder?
Ja, ja, das nannte sich alles Atomphysik. Mhm. Und eben auch Kernphysik, aber da habe ich auch von meinen populären Darstellungen, habe ich da nichts verstanden oder jedenfalls wurde das nicht dargestellt. Also ich habe nur gefunden, dass es klingt interessant und es ist irgendwie geheimnisvoll und das möchte ich genauer wissen. Also das war eigentlich meine Überlegung dabei überhaupt nicht, ob ich damit Geld verdienen kann oder so, das war mir überhaupt nicht gekommen, die Idee. Es war ja damals auch so diese Wirtschaftswunderzeit. Also Abitur habe ich 57 gemacht. Mhm. Fing gerade so die Wirtschaftswunderzeit an. Und so in dem Alter, da ist das auch wurscht, da denkst du an sowas
nicht. Von irgendwas wirst du schon leben, das ist kein Problem. Ja, ja.
Und dann habe ich also studieren angefangen. Und habe 3 Semester in München studiert, in Physik. Und dann habe ich gedacht, das muss eigentlich auch mal woanders hingehen. Ach ja, da war auch mit ein Grund,
dass ich mit der Mutti damals also mich etwas näher kennengelernt habe und wir also uns ziemlich verliebt haben. Ich erinnere mich noch, da war nach dem Abitur, da war so eine irgendwie eine Abiturfeier noch und da habe ich sie mit eingeladen, was ich auch gern gemacht hat. Und dann sind wir noch hinterher da am See in Starnberg da spazieren gegangen die halbe Nacht. Und es war also sehr romantisch. Und dann jedenfalls nach 3 Semestern in München bin ich dann erstmal nach Göttingen gegangen. Ja, ich glaube, das war's. Und das war auch wegen der Wissenschaft. Also Göttingen war ja in den 30er Jahren und auch noch Anfang der 40er war so das Mekka der Physik. Da wurde die Quantenmechanik so mehr oder weniger erfunden und Reaktionen mit kosmischer Strahlung, also irgendwelche Teilchen, die davon, wer weiß woher kamen, die dann irgendwie reagiert haben, das wurde untersucht. Und da war Göttingen schon mit ein wichtiger Punkt in der Beziehung.
Und dann hattest du auch Lust, mal ganz weit weg zu sein, oder?
Ja, also irgendwann war auch die Überlegung, dass ich dachte, das wird jetzt so intensiv mit der Mutti, da muss man mal ein bisschen bremsen, so ungefähr.
Hattest du das Gefühl, du willst es eigentlich nicht und brauchst deshalb die Distanz, um fähig zu sein, es ganz aufzuhören? Oder wolltest du darüber nachdenken?
An sowas habe ich gar nicht gedacht, sondern ich habe gedacht, das ist einfach ungesund, wenn wir da so intensiv zusammen sind. Und Mai, irgendwie haben wir schon an Heiraten gedacht, aber nicht so, möglichst nicht so bald ungefähr.
Also du wolltest auch einfach so ein bisschen selber noch dich als nicht immer nur als innerhalb des Paares erleben sozusagen, sondern
so
einfach
ungefähr.
Mal so ein bisschen selber sein. Verstehe ich.
Und da war ich dann 2 Semester in Göttingen und dann
war
bin
Mutti
ich
dann ganz enttäuscht, dass du weggereist bist von ihr?
Erinnere ich mich nicht. Ja. Vielleicht schon, ich weiß es nicht.
Ich weiß noch, ich war ja so ungefähr in dem Alter mit der Sabine Schönleber zusammen. Und als ich dann zum Studieren nach Hamburg gezogen bin, war sie so beleidigt, dass sie wiederum, die dann auch kurz später angefangen hat zu studieren, sie ist dann nach an Bodensee, nach Konstanz gezogen, weil es wirklich die maximale Entfernung ist.
Ah, schön. Ja, ja. Ja.
Ja, da war es in Göttingen.
Nee, die Mutti hat das irgendwie so ganz gut aufgenommen. Das war jedenfalls nicht, das war nicht irgendwie dramatisch.
Und ihr habt euch dann auch oft besucht dann, oder?
Ja. Also von Göttingen, ach, das weiß ich noch, von Göttingen, da bin ich mal, wollte ich sie mal besuchen, weiß ich aus irgendeinem Grund. Ach so, da war sie. Sie hatte ja wie war das? Sie hatte ja Sprachen gemacht. Ah ja, da war sie wahrscheinlich schon fertig als Fremdsprachenkorrespondentin und ist dann nach Genf gegangen als Au-pair-Mädchen.
Ah, okay, das war die Zeit.
Und um noch Französisch zu lernen und so. Und da habe ich sie auch mal besucht in Genf. Mhm. War auch ganz lustig.
War das, wo sie da in so einem Schloss gewohnt hat oder so? Oder so ganz?
Ja, das war sowas. Genauer weiß ich es auch nicht mehr, aber das war sowas. Und dann wollte ich aber auch mal ein Weilchen nach Berlin. Das war ja damals die geteilte 4-Mächte-Stadt. Also das war schon politisch einfach wahnsinnig faszinierend, fand ich. Gab noch keine Mauer. Also man konnte zwischen Ost und West hin und her ganz gut. Und da habe ich dann das Sommersemester drauf, nach den 2 Semestern Göttingen, habe ich das Sommersemester drauf in Berlin an der FU verbracht. Gab ja nur die FU, die was man heute Humboldt-Universität nennt. Das war ja im Ostsektor und da konnte man als Westler jedenfalls nicht studieren. Aber man konnte eben problemlos mit der S-Bahn hin und her fahren und man konnte auch war zwar vielleicht nicht ganz offiziell, aber problemlos an so Wechselstuben Ostmark in Westmark tauschen oder umgekehrt. Und der Kurs war damals so, glaube ich, dass er so für eine Westmark konnte man 4 Ostmark kriegen. Mhm. Und ich bin dann in Ostberlin dann immer irgendwie durch die Buchläden gegangen und habe geschaut, was da so Schönes gibt. Die hatten auch gute Schallplatten zum Beispiel, habe ich auch damals welche gekauft. Und ich habe mir Lehrbücher gekauft, die sonst eben ziemlich teuer gewesen wären im Westen. Und dort hatten die so ungefähr den gleichen Preis, aber eben in Ostmark. Ostmark, ja. Das heißt, das war für mich natürlich sehr günstig. Mhm. Ich habe da heute noch so Teile jedenfalls von so einem großen Physiklehrbuch, was ich mir damals gekauft habe.
Und Musik war eh auch wichtig für dich, oder?
Bitte?
Du hast dann dort auch ein kleines Streichquartett gehabt oder so?
Ja. Das war ganz witzig, ja. Wie ich da hinkam, da habe ich gesagt, ach, sowas wäre eigentlich ganz schön. Ach nee, das war in Göttingen schon.
Ach stimmt, wir sind jetzt nicht in Berlin und das mit dem Streichquartett war in Göttingen davor.
Das war in Göttingen. Mhm. In Berlin weiß ich gar nicht mehr, ob ich da auch noch...
Na, wenn du nur ein Semester warst, hat sich vielleicht nicht
gelohnt. Ein Semester wäre vielleicht zu kurz gewesen. In Göttingen, das war jedenfalls ganz lustig. Ich habe gedacht, ich kenne da niemanden, ich muss mal schauen, dass ich da mit Musizierer finde. Und bin zum Studentenorchester hingegangen mit Cello und habe gesagt, ich möchte da mitspielen. Aber ich wollte gar nicht mitspielen, sondern haben ganz gezielt andere Streicher angesprochen, die eben passten für ein Streichquartett und die dann abgeworben, also nicht abgeworben von dem, die haben dann schon weiter im Studentenorchester weitergespielt. Aber da haben wir dann zu viert uns zusammengetan. Und das war ganz lustig, da war ich, ich hatte ein Zimmer in Göttingen, in der Geiststraße hieß das. Ich habe vermutet, dass es früher mal Heilig-Geiststraße hieß, aber war inzwischen alles säkularisiert. Ja. Und das war also in der Altstadt, so direkt hinterm Wall. Also das Göttingen hatte heute noch, glaube ich, was hatte damals so einen Wall ringsrum.
Ja, da habe ich geparkt neulich, als ich da Konzert hatte in Göttingen.
Also von der früheren Befestigung. Mhm. Und das war halt inzwischen so ein bisschen parkähnlich und man konnte oben drauf entlang gehen. Und direkt vom Bahnhof, der außerhalb war, gesehen, gleich hinter diesem Ball ging die Geiststraße. Und da war ein relativ großes Grundstück, nannte sich Färberei Schacke, weiß ich noch. Die hatten aber keine Färberei mehr, sondern nur noch chemische Reinigung. Das aber schon, da war ein ganz schön großer Betrieb. Und da gab es eine Direktorenwohnung, die aber, da wohnte kein Direktor mehr von Schacke, sondern das war so richtig Oma-mäßig, altmodisch eingerichtet. Und da haben sie dann, ich glaube, das war die ganze Wohnung oder ein großer Teil mindestens, haben sie dann an Studenten vermietet, eben an mich in dem Fall.
Ach nur, du hast alleine
in dem, ja, so groß war sie nicht. Es war also, waren 2 Zimmer, eins zum Wohnen, eins zum Schlafen. Und Bad gab es nicht, sondern so eine Truhe mit Marmorplatte drauf und eine Porzellanschüssel und Porzellankanne, wo man sich das Wasser dann holen konnte und sich da waschen. War sehr altmodisch, aber eigentlich fand ich es ganz nett. Und da haben wir dann auch uns zusammengetan und ein Quartett gespielt. Dadurch, dass da ringsherum nur Färberei Schacke war, haben wir niemanden gestört, konnten also das Wochenende so lang spielen, wie wir wollten. Das war ganz nett.
Und war das dann auch so ein bisschen Freundschaft, also dass es dann auch deine Kumpel waren oder war das wirklich rein das Musikalische mit denen?
Och, man hat sich natürlich dann mit der Zeit ganz gut verstanden. Beim Musizieren, das kennst du ja auch, da kommt man sich irgendwie näher, das geht gar nicht, das so auf Distanz zu machen.
Ja, stimmt.
Aber das war es auch. Wir haben uns nicht außerhalb vom Streichquartett irgendwie noch zusammengetan, sondern das war dann die Sache. Und ich habe neulich mal irgendwo eine Karte gesehen, wo die anderen 3, ich weiß nicht, mir geschrieben haben, ich weiß nicht mehr, irgendwo hin. Und also nur so eine Karte halt, wo sie alle unterschrieben hatten. Also so weit ging es immerhin schon, aber nicht weiter.
Warst du gut als Cellist?
Ich glaube nicht.
Also, kommt drauf an, womit man es misst wahrscheinlich.
Ja, ja. Ich hatte ja schon mit 10, glaube ich, angefangen, Cellounterricht zu kriegen, in Salem damals noch, weil die Eltern fanden, also mein Vater vor allem, der Eckhardt, ich sollte unbedingt musizieren. Und Cello hat ihnen beiden irgendwie gut gefallen und mir hat's auch, mich hat es auch gereizt. Und da habe ich dann schon in Salem im Internat Cellounterricht gehabt, also Anfängerunterricht. Ich habe aber den Eindruck nachträglich gehabt, der Cellolehrer, der da immer irgendwo herkam und dann da in Salem unterrichtet hat, der hat wirklich nichts gekonnt und hat da halt irgendwie was verdient nebenbei. Cello spielen würde schon gekonnt haben, aber ich glaube, ich habe nicht viel Cello gelernt dabei.
Ja. Und dann ist ja 10 auch eigentlich dann doch relativ spät. Also so die wirklich gut werden, die fangen ja mit 4 schon an und so ja, eigentlich so mit 6 sollte man ja dann schon.
Nee, das war also, dass ich da mit 10 angefangen habe, das war eigentlich vor allem, ja, was vorher niemand auf die Idee gekommen war, ich auch nicht. Dass ich auch ein Instrument lernen konnte.
Du konntest dann schon so Noten relativ schnell dann, wenn du irgendwie von einem neuen Stück die Noten hattest, dann relativ schnell das dann so spielen, dass
das habe ich gelernt dabei, Aber zum Beispiel habe ich nicht gelernt, sagen wir mal, so richtig musizieren, also sagen wir mal, das, was in dem Musikstück ist, auch irgendwie darzustellen oder so. Das habe ich nie gelernt. Ich habe halt die Noten gespielt und fertig.
Und du hast, damals war es auch überhaupt nicht üblich, dass man improvisiert, oder? Also du hast so für
ich habe das jedenfalls auch gespielt. Nicht gelernt. Nee. Also nie gemacht. Und ich habe das auch irgendwie relativ ängstlich dann immer gemacht, weil ich ja auch wusste, dass ich nicht gescheit kann. Okay. Und dann habe ich ja später im Starnberger Orchesterverein gespielt, eben wo wir uns kennengelernt haben, Mutti und ich. Und das war auch so, das war so eigentlich ein jammervolles Orchester. Also ich konnte nicht gut genug Cello spielen, dass es wirklich rein geklungen hätte. Und es war wohl im ganzen Orchester so, es muss ein fürchterlicher Klang gewesen sein. Mir ist gar nicht so aufgefallen, aber wie man so sagen kann, so ein Schulorchesterklang. Also heute sind die Schulorchester ja meistens besser, die können wirklich ihr Instrument, aber damals war das nicht so. Und da habe ich also gut irgendwie das abgespielt vom Notenblatt, was da zu spielen war und geschaut, dass ich rechtzeitig an die richtigen Stellen komme und so. Aber musikalisch war da nichts. Dann hatte ich aber in Göttingen, das war also in Salem erst. Und dann, wie ich in München war, das weiß ich gar nicht mehr, da hatte ich auch einen Cellolehrer in München, so ein Franke, aber an den erinnere ich mich kaum mehr. Und dann hatte ich aber in Göttingen einen Musiklehrer, dessen Namen mir jetzt auch nicht weiter einfällt.
Dann hast du auf eigene Kasse dann dich weiterhin ausbilden lassen am Cello oder haben das die Eltern?
Die Eltern haben das wohl bezahlt, das weiß ich nicht. Also der Vater, der war ja eigentlich nur der Stiefvater, der hat also sehr gut für seine Stiefkinder auch gesorgt. Also hat für mich das Internat bezahlt, was natürlich nicht billig war, Salem, ist klar. Und ich weiß, ich habe später dann mal so Unterlagen gekriegt und nachgeschaut. Die Korrespondenz mit Salem, die war immer so, dass er immer sagte, ja, im Moment wird es ihm wahnsinnig schwer, dann noch das Geld aufzubringen, ob sie es ihm nicht noch mal stunden könnten oder ob sie es nicht noch ein bisschen ermäßigen könnten und so. Das war also sein Hauptthema bei der Korrespondenz mit der Schule. Ja, und dann in Göttingen, da hatte ich dann plötzlich, ich weiß gar nicht, wie ich an den gekommen bin, vielleicht auch durch diese Musikkollegen da im Quartett, da gab es ein sehr guter Musiklehrer, der mir auch so ein bisschen was wenigstens gezeigt hat und versucht hat, mir beizubringen, so von musikalischer Gestaltung, dass ich wirklich da wenigstens das rausbringe, was man in dem Stück so hören kann. Das hatte ich ja vorher überhaupt nie gelernt. Ich war so ganz kindlich gespielt eigentlich.
So ging es mir, als Als ich dann, ich hatte ja auch bei Herrn Zubowski damals Geigenunterricht.
Ja, ja.
Und das war auch ein reines Übersetzen von diesen Punkten auf dem Papier, auf die Finger, auf der Seite.
Ja, ja.
Und dann hatte dein Freund Henna Beermann ja mich unter seine Fittiche genommen.
Ja, stimmt. Ja.
Und der hat mich dann viel leichtere Sachen spielen lassen und gesagt, jetzt schau doch mal, wie du das ausdrücken möchtest sozusagen. Und der hat dann auch einmal eben auf der Gitarre einfach so eine Akkordfolge von 4 Akkorden immer hintereinander weggespielt und gesagt, jetzt spiel mal. Da hat er mir vorher die Pentatonik gezeigt, die ja so eigentlich immer, das passt dann fast immer, was man da spielt. Aha. Da weiß ich noch, dass ich dann eben mit hochrotem Kopf da stand und mir das irgendwie wahnsinnig unangenehm war, so exponiert zu sein und dann meinen eigenen Kram da irgendwie zu spielen. Aber das war dann schön, weil dadurch bin ich dann in diesen ganz anderen Zugang zur Musik gekommen und habe dann auch später ja dann noch mit Flöte und dann natürlich mit der Gitarre und so, einfach so dieses Jahr eben, wenn man selber was ausdrücken will dann.
Ja, da war ja tatsächlich der Henna auch gut. Also da, meine ich, habe ich auch von ihm gelernt, so in der Gemeinde, im Orchester oder so, nicht, oder im Chor.
Aber die Musik, also das klingt jetzt so, wenn du gar keinen Herzensbezug hattest, aber die Mutti hat auch erzählt, dass ihr beide auch wirklich total begeistert wart von der Musik und,
ja,
und wahnsinnig
gern
gehört
schon.
Habt und euch darüber ausgetauscht habt und so. Und
das schon, also ich war immer begeistert und habe auch gern Schallplatten gehört, damals gab es ja noch keine CDs oder sowas, aber immerhin, und der Vater Eckhardt, der hat sich immer sehr begeistert für Musik und hatte auch viele Schallplatten und so. Und dadurch war mir das irgendwie ganz vertraut. Also auch irgendwie musikalisch. Aber dass ich das am Cello irgendwie gekonnt hätte, das war damals noch nicht. Das heißt, bei dem Cellolehrer dann in Göttingen, der hat mir dann auch so ein bisschen musikalisch was beigebracht. Nicht nur die Technik, die schwarzen Punkte in Töne umzusetzen. Ja, und dann Berlin. Da weiß ich gar nicht, ob ich da. Ich glaube, ich hatte keinen Cellounterricht. Da habe ich aber gerudert. Das war ganz lustig, weil ich dachte, jetzt da immer nur so im Studium und das ist ja nichts und ein bisschen was muss man auch für den Körper tun. Und dann habe ich mich zum Rudern angemeldet. Ich glaube, der studentische Ruderclub oder sowas. Und das war dann immer, ich weiß nicht mehr, an irgendeinem Nachmittag in der Woche. Und da war man vielleicht 1,5 Stunden oder so unterwegs, auf dem Wannsee oder so, zum Rudern. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Das war auch ganz witzig. Da war ich bei der, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, so eine Sächsin in Berlin.
Zur Untermiete.
Hatte ich ein Zimmer und das war, die Adresse hieß Zweites Gartenhaus, war von Garten keine Rede, das waren finstere Hinterhöfe und das war schon der zweite Hof da irgendwo und es war, Regner oder so ähnlich hieß die. Na gut, ich habe es wahrscheinlich auf meinen Aufzeichnungen sogar noch gewusst, den Namen. Und die war sehr nett, hat mir immer mal was zu essen gemacht oder so. Da habe ich mich ganz wohl gefühlt bei der. Und da war ich eben beim Rudern dann und bin nach Hause gekommen und habe irgendwie eine Kleinigkeit gegessen. Und war dann so müde, dass ich mich gleich hingelegt habe und gedacht, das lege ich mich erstmal noch mal ein bisschen hin bis zum Abendessen. Bin aber dann erst am nächsten Morgen wieder aufgewacht und war eigentlich sehr schön. Da war ich gut ausgeschlafen und durchgearbeitet und war herrlich.
Hat dir gut getan, ja.
Ja. Aber das war jetzt nur das Sommersemester. Und gut, dann waren die langen Sommerferien. Und danach, glaube ich, war ich in Paris.